Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
2025, wenn man nur die Wirtschaftsdaten sich anschaut und nur die Wirtschaftsentwicklung sich anschaut, dann schaut das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wirtschaftspolitisch oder auch geopolitisch kommen dann mit einmal die Unsicherheiten und die werden natürlich im weiteren Verlauf 2025 zunehmen. Ein Zollkrieg kann keiner gewinnen.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Wir nähern uns in großen Schritten dem Jahresende und deswegen wollen wir uns natürlich mal ein wenig ins neue Jahr rein verirren, gedanklich und mal nach vorne schauen. Was könnte denn so alles passieren? Was könnte uns so alles erwarten? Natürlich wissen wir alle nicht, wie die Zukunft wird. Wir können die Kurse nicht vorhersagen, aber wie das immer so ist an Wirtschaft und Börse, wir wollen ja mal ein paar Wahrscheinlichkeiten und ein paar Szenarien erarbeiten, um zu wissen, was uns da so blühen könnte. Dafür haben wir einen spannenden Gast. Ich weiß, ihr liebt ihn. Ich mag ihn natürlich auch. Endlich mal wieder bei uns im Hause. Er ist CIO und Geschäftsführer von Amundi Deutschland. Herzlich willkommen zurück im Studio, Thomas Kruse.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Freut mich sehr, wie immer. Ja, sag mal, jetzt haben wir 2 Jahre mutmaßlich, wenn jetzt nicht alles noch zusammenbricht, die nächsten paar Wochen, gehen wir mal nicht davon aus, 2 Jahre, wenn wir mal den S&P nehmen, mit über 20% pro Jahr Zuwachs. Mhm. Das kam ein paar Mal vor in der Vergangenheit, habt schon mal ein paar Statistiken gesehen, 8 Mal insgesamt tatsächlich. Was dann im dritten Jahr passierte, da lässt sich nicht so viel ablesen. Außer den verrückten 90er Jahren natürlich, ab 95 bis 98, da war dann jedes Jahr völlig irre, weil New Economy Boom, der dann so langsam aber sicher ins Jahr 2000 reinlief. Ansonsten war es volatiler und man kann sagen, die Brötchen wurden ein bisschen kleiner. Mehr kann man aber nicht sagen. Würdest du sagen, das könnte uns nächstes Jahr so auch?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil du auch angefangen hast von wegen mal ein paar Szenarien nach vorne gucken. 2025, wenn man nur die Wirtschaftsdaten sich anschaut und nur die Wirtschaftsentwicklung sich anschaut, dann schaut das eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir erwarten ein Wirtschaftswachstum in Amerika von 1,9%, keine Rezession. Europa, ja, wir haben unsere strukturellen Defizite, aber auch da glauben wir, dass wir zumindest ein bisschen stärker wachsen als noch jetzt in diesem Jahr 2024 mit 1% im nächsten Jahr. Also wirtschaftlich ganz okay. Inflationsdaten sollten eigentlich ein Stückchen weiter zurückkommen. Die Zentralbanken die Zinsen senken, also eigentlich ein ganz gutes Szenario. Ja. Und auch gar nicht so unsicher, würde ich mal behaupten. Wirtschaftspolitisch oder auch geopolitisch kommen dann mit einmal die Unsicherheiten und die werden natürlich im weiteren Verlauf 2025 zunehmen. Einen Vorgeschmack haben wir jetzt eigentlich gestern Abend bekommen. Erste Zölle, nachdem Donald Trump ja im Präsidentschaftswahlkampf schon viel angekündigt hat, haben wir jetzt tatsächlich in Mexiko und Kanada die Ankündigung bekommen, dass eine seiner ersten Amtshandlungen wäre, 25% Zölle zu erheben. Er hat so ein bisschen die Hintertür auch offen gelassen. Es wäre ja noch Zeit genug und die Länder hätten auch die Macht, etwas zu verändern. Gut, jetzt müssen wir gucken, was macht er dann wirklich am 20. Januar, wenn er in sein Amt eingeführt wird? Wird er sowas umsetzen, ja oder nein? Aber das gibt uns ein bisschen so ein Bild, wohin praktisch diese guten Wirtschaftsdaten, die wir eigentlich haben, oder sagen wir moderat guten Wirtschaftsdaten, in welche Richtung die sich entwickeln können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Unsicherheit, die die Märkte dann nicht mögen. Bleiben wir noch mal einen Augenblick nur bei den Wirtschaftsdaten. Mhm. Klar, du sagtest im Prinzip, wir haben 2 Jahre mit mehr als 20% hinter uns. Wir haben auch eine hohe Bewertung.
Ja.
Die lässt uns mit Sicherheit dann unabhängig von diesen wirtschaftspolitischen Irritationen, möchte ich es mal nennen, nicht unbedingt erwarten, dass wir auch ein drittes Jahr in der Größenordnung sehen. Aber tendenziell für Amerika eigentlich erstmal ein gutes Bild.
Mhm. Ich fange es mal jetzt andersrum an. Wir kommen gleich zu Amerika noch ausführlich, logischerweise. Warum soll Europa aus der Talsohle raus? Weil wir halt so tief unten waren, dass es von da aus nur noch aufwärts gehen kann.
Ja, das wäre schön, wenn es denn so einfach wäre. Na, so einfach ist es dann, glaube ich, nicht. Was uns ein bisschen Hoffnung macht, klar, wir sind relativ schwach, was das Potenzialwachstum betrifft. Deutschland hat die Chance, zumindest mal mit einer neuen Regierung auch tatsächlich Akzente setzen zu können oder auch Akzente setzen zu müssen, muss man beinahe sagen. Nein, was tatsächlich uns ein bisschen positiv hilft, ist, wir haben Sparquoten, die sind höher als die wir vor der Corona-Pandemie gehabt haben. Und zwar nicht nur in Deutschland, die ja bekannt sind für ihre hohen Sparquoten, sondern genauso in Frankreich, Italien, Spanien. Das hat wahrscheinlich die Begründung, dass wir mit dem Ukraine-Krieg zunächst mal nicht wussten, wo gehen die Energiepreise hin. Ja, und trotzdem, wenn man jetzt mal das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal von Deutschland anschaut, wo wir alle damit gerechnet haben, es könnte durchaus eine technische Rezession geben, wenn wir denn ein Wachstum im negativen Bereich gehabt hätten. Nun ist es leicht positiv und es kam tatsächlich aus dem Konsum. Export ist zurückgegangen, das ist die Herausforderung einer Transformation, die wir vielleicht im deutschen Wirtschaftsmodell brauchen. Aber der Konsum stabilisiert das Ganze. Und da glauben wir auch, dass genau aus der Ecke praktisch so ein kleines Wirtschaftswachstum kommt.
Könnte natürlich quasi eine neue Regierung, wie immer auch sie aussieht, wenn sie denn tatsächlich die Wirtschaft wieder in den Vordergrund stellt, müssen tut sie es. Und wir haben hier auf dem Kanal oft drüber geredet, auch mit dir schon oft drüber geredet. Das könnte natürlich schon auch so ein bisschen die bleierne Stimmung nehmen und den Konsum ein wenig, also befeuern in Deutschland und Konsum ist immer vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein wenig anschubsen.
Ich wäre mal nur bei stabilisieren. Ne? Denn genau. Was wir jetzt tatsächlich auch sehen, wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit zumindest mal in der Presse sehr stark in den Vordergrund gerückt wird. Das ist keine gute Stimmung. Ne? Ja. Auch unter den Arbeitnehmern oder sagen wir es jetzt in dem Fall mal unter den Konsumenten. Trotzdem, Gelder sind da und das sollte zumindest stabilisieren. Jetzt muss man ein bisschen schauen, wie weit dann tatsächlich die Arbeitslosigkeit steigt in Deutschland und was das für ein Ausmaß auch für den Konsum betrifft.
Mhm. Kann Deutschland so ein bisschen auf die anderen Europäer aufholen? Weil wir sehen ja überall rum und so rum, Spanien natürlich als Besondere und selbst Griechenland hat auch seine Hausaufgaben gemacht, haben alle deutlich höheres Wachstum, als wir das haben.
Und ja, für Spanien erwarten wir tatsächlich im nächsten Jahr 1,8% Wachstum. Und wir bei Amundi erwarten für Deutschland 0,7%. Das halte ich wahrscheinlich für sogar ein bisschen zu hoch. Mhm. Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute sind da deutlich darunter. Was ist der großartige Unterschied? Also wir haben doch ein Wirtschaftsmodell, was stark auf dem Export basiert und wir sehen, dass China eben mehr und mehr unser Wettbewerber ist und nicht mehr unser Abnehmer der Produkte. Wenn wir jetzt das Thema Zölle noch bekommen aus den USA, also im Prinzip europäische Warenexporte dann noch mit Zöllen belegt werden, haben wir eine zusätzliche Herausforderung letztendlich. Also ich glaube, Deutschland wird es schwer haben, jetzt mit Spanien momentan, was die Wachstumsraten betrifft, zu konkurrieren. Aber letztendlich, ich glaube, entscheidend ist, dass wir in Europa uns irgendwo mal überlegen, wie wollen wir als europäische Einheit, wenn es die dann wirklich irgendwo auch gibt, Donald Trump und seinen Ideen über Zölle dann wirklich tatsächlich begegnen? Können wir mit einer Stimme reden, auch was das Thema Verteidigungspolitik betrifft, Energieversorgung betrifft und damit auch im Prinzip ein neues Selbstbewusstsein kreieren. Ob das, das wird nicht schnell funktionieren, ne? Aber es ist zumindest mal die Herausforderung, die Donald Trump mit sich bringt, und wir können uns irgendwie ein Stück weit überlegen, wollen wir das, können wir das oder wollen wir uns weiter durchlavieren?
Ja, und du musst natürlich sagen, es sind nicht nur die USA, sondern du musst ja auch überlegen, was mit China so passiert, denn wir sitzen ja zwischen.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1,000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1,000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
Mit den Stühlen, wir wollen ja eigentlich mit beiden Geschäfte machen, idealerweise, und beide sind trotzdem Konkurrenten.
Ja, aber unabhängig von diesen beiden Konkurrenten, China verändert sich generell, also das, ja, was ich gerade sagte, nehmen wir das Thema E-Mobilität. Ich glaube, 2019, also vor der Corona-Pandemie, war der Verbrennermotor in China zu 95%. Inzwischen sind es nur noch 55%. Und entsprechend ist auch der deutsche Marktanteil an Autos bei Neuzulassungen in China geschrumpft. Im E-Mobilitätsbereich sind die chinesischen Marken im eigenen Markt, im eigenen Land im Prinzip deutlich größer geworden. Und dementsprechend sehen wir da so ein bisschen dieses Exportmodell, was wir immer hatten, das funktioniert so nicht mehr. Wir werden gucken müssen, was sind neue Märkte, was sind neue Wirtschaftsformen letztendlich auch für Deutschland. So funktioniert das mit China nicht, ganz unabhängig von dem Konflikt zwischen den USA und China selber.
Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die USA schauen, weil es uns ja auch wahnsinnig betrifft, wie stark, würdest du sagen, könnte das Thema Wirtschaftspolitik nächstes Jahr die Börsen beeinflussen?
Ja, sehr stark, sehr stark.
Bekannte.
Das Interessante, ich meine, da brauchst du ja nur auf den Oktober schauen. Ja. Als so langsam vor der Wahl doch deutlicher wurde, dass die Umfragen mehr wieder zugunsten von Donald Trump gingen,
und die Trump-Trades,
stiegen die Zinsen gleich massiv an. Und warum? Weil wir letztendlich mit mehr Inflation rechnen müssen. Ob das jetzt die Ausweisung illegaler Migration bedeutet, dass die das Arbeitsangebot letztendlich auch davon betroffen ist, wir vermutlich dann auch einen Einfluss auf das Lohnniveau bekommen, also Lohninflation praktisch auf der einen Seite. Zölle ist ein anderes Thema. Klar kann er Zölle erheben, um damit im Prinzip die heimische Wirtschaft zu schützen einerseits. Trotzdem, die Produkte, die ins Land kommen, werden teurer und die Preise zahlt zumindest in Teilen auch der US-Konsument. Also Inflation werden wir bekommen. Und das Interessante, was wir ja auch feststellen, wenn man jetzt mal schaut, was wir seitens der Notenbanken noch erwarten. In Amerika reden wir, na sagen wir mal, über 3, vielleicht 4 Zinssenkungen.
Das ist nicht so optimistisch.
Nee, und das wäre das neutrale Zinsniveau 3,75. Mhm. Jetzt haben wir letzten Freitag tatsächlich Zahlen für Europa bekommen, was die Frühindikatoren betrifft. Seitdem reden wir in Europa von 6 Zinssenkungen und einem neutralen Zinsniveau von 1,75. Hier sieht man, wie die Schere massiv auseinandergeht. Also die Wirtschaftspolitik wird uns schon einiges mitbringen. Und was wir auch in diesem Jahr gehabt haben, ich glaube, die Volatilität am Rentenmarkt war 35% höher als im Durchschnitt. Die wird uns ein Stück weit erhalten bleiben, weil natürlich, wenn die Inflation massiv ansteigt, dann werden die Zinsen tendenziell eher ein Stückchen höher bleiben. Sollte tatsächlich aber die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden, dann kann das auch die andere Richtung annehmen. Also insofern, ja, die Unsicherheit, die bedingt durch die Wirtschaftspolitik reinkommt und nicht durch die Wirtschaft, das, was ich am Anfang gesagt habe, Das wird uns erhalten bleiben in 2025.
Das ist so was, darüber haben wir im Vorgespräch letzte Woche gesprochen, was viele auch nicht so richtig auf dem Schirm haben beim Thema Inflation, wenn man sich die Inflationserwartungen anschaut, die sind ganz schön in die Höhe geschossen. Ne?
Gerade im kurzfristigen Bereich, also zweijährige Inflationserwartung, war so um den September rum bei ungefähr 1,7. Wir reden jetzt von 2,5.
Das ist schon
80 Stellen nach oben ist eine Menge. Der 10-jährige Bereich ist nicht ganz so stark gestiegen. Da reden wir um 30 Basispunkte ungefähr. Aber ja, das spiegelt sich allein durch die Wahl wieder. Ne? Durch die Themen, die da kommen, die Unsicherheit, die da ist. Und Börsen mögen keine Unsicherheit.
Man könnte natürlich, haben wir auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, auch sagen, diese Zollthematik hilft natürlich im Zweifel kurzfristig erstmal potenziell der heimischen Wirtschaft in den USA. Das lange Ende kann Trump ja egal sein, weil er wird ja nicht wiedergewählt.
Ja, also man könnte ja, du kannst es auch anders sagen, es verschafft dir Zeit. Und ich meine, du kannst vielleicht dann mit den Aufträgen, du hast, durchaus auch deine Produktionsprozesse verschlanken, mit dem Weltwirtschaftsniveau auch mithalten, dich daran anpassen. Das wäre ideal. Ne? Leider hat uns eigentlich die Vergangenheit immer gelehrt, dass die Unternehmen eher etwas bequemer werden, wenn der Druck nachgelassen hat. Also insofern, wenn man da jetzt eine heimische Industrie schützt, dann glaube ich nicht, dass das zum Besseren führt. Die Frage ist die andere Seite, zieht man Investitionen in die Vereinigten Staaten, weil viele Unternehmen die Zölle nicht zahlen möchten und lieber im Inland produzieren würden. Gut, das wäre die Idee, die Donald Trump unter Umständen hat, aber das passiert nicht gleich. Wenn so ein großes Unternehmen wie im Automobilbereich oder im Chemiebereich einen Produktionsstandort in Amerika aufbauen möchte, das dauert Jahre, bis man da dann wirklich tatsächlich auch signifikant produzieren kann. Also insofern bin ich da nicht so ganz sicher, ob da eine Wahlperiode auch von Donald Trump langt, oder ob viele Unternehmen das nicht auch ein Stückchen weit überbrücken können.
Und einfach sagen, jetzt schauen wir mal, dann sitzen sie aus, wird schon irgendwas davon wieder zurückgedreht werden, idealerweise. Und die andere Frage ist natürlich, wie schnell kann er, was so alles angekündigt wurde, überhaupt umsetzen? Also gerade beispielsweise das Thema Zölle ist jetzt auch nichts, was du über Nacht durchsetzen
Gut, er will kannst. Ja jetzt dieses Zollthema will er jetzt per Dekret machen.
Ja.
Der normale Prozess wäre sehr viel länger. Ne? Also da kündigt eine Regierung an, sie möchte Zölle erheben. Dann muss diese Idee, Zölle erheben zu wollen, letztendlich ein unabhängiges Gremium entscheiden, ob die Grundlagen, warum diese Zölle, weil meinetwegen das betroffene Land unter Umständen subventioniert produziert. Das muss geprüft werden und dann kann er sie erst einführen. Jetzt per Dekret, glaube ich, hat er einen gewissen Spielrahmen, dass er das schneller umsetzen kann. Die Frage wird dann sein, was macht es letztendlich wirklich aus? Wie viele Produkte kommen aus diesem Land? Also er macht es ja anders als bestimmte Sektoren oder Produkte oder wie auch immer. Er nimmt das ganze Land.
Ja.
Und das heißt, es ist abhängig letztendlich, was wird da produziert. Um vielleicht mal so eine Idee abzugeben, wenn man mal schaut, was die Chemieindustrie in Deutschland in Amerika absetzt, ungefähr 8 Euro sind im Land produziert gegenüber einem Euro, der wirklich aus Deutschland exportiert wird. Also nicht alles, was die Chemieindustrie praktisch Richtung Amerika verkauft, wird dann von Zöllen belegt. Da muss man sich das immer wirklich im Detail anschauen, um beurteilen zu können, welchen Impact das hat. Und wir werden es dann erst in der Inflation sehen.
Und vielleicht haben wir ja auch, also mal aus der deutschen und europäischen Sicht ein bisschen Glück, weil er jetzt, wie du ja schon gesagt hast, diese Woche nochmal angekündigt hat, jetzt kümmern wir uns erstmal um Kanada, Mexiko und natürlich China. Klar, die.
Was aber so spannend immer. Ist, ne? Er selbst hat diese Freihandelszone eingeführt 2020 und seine erste Amtshandlung ist genau das umzudrehen.
Genau. Ja, mal schauen, ob das so dann nachher, wie gesagt, alles dann auch tatsächlich umgesetzt wird oder nicht.
Ja.
Er hat sich ja jetzt einen Finanzminister geholt, der Teile davon okay findet, aber auch bei weitem nicht allem.
Mit Richtig.
Einem,
eigentlich ist er eher Moderator.
Wall Street Hedgefonds Manager, der da durchaus moderatere Gedankengänge hatte und eine andere Idee hat, wie man die Wirtschaft auf ein stabiles Wachstumsniveau zu bringen. Und er will ja auch sogar den Move machen, die Defizite runterzufahren, perspektivisch. Weiß ich nicht, wie das jetzt so hinhauen soll. Und ob Zölle das ausgleichen können, aber das ist ja zumindest mal so die erste Idee. Bedeutet das dann auch, dass man mit ein bisschen volatileren Aktienmärkten nächstes Jahr rechnen muss? Oder ist vieles von dem, weil einiges eben auch lange vermutlich unkonkret bleibt oder zumindest in den Auswirkungen sehr lange noch unkonkret bleibt, noch nicht so wichtig?
Also ich glaube, das entscheidende Thema ist, in Amerika ist ja der Konsument durchaus ein ganz entscheidender Faktor. Also wenn die Preise, und die Amerikaner klagen jetzt schon über ein zu hohes Inflationsniveau, war auch mitten Thema gerade in der Präsidentschaftswahl. Wenn das aber dazu führt, dass der Konsum nachlässt, dann betrifft es die Wirtschaft. Und dann ist es unter Umständen durchaus sehr kritisch zu sehen. Und dafür haben wir dann auch in Teilen zumindest eine sehr hohe Bewertung. Jetzt muss man aber unterscheiden. Wenn ich mir einen S&P 500, so wie er jetzt zusammengesetzt ist, mit der hohen Konzentration auf einige wenige Titel, ja, anschaue, haben wir eine Bewertung von 22,5. Wenn ich mir die Bewertung eines S&P 500 gleichgewichtet anschauen würde, dann wäre das ungefähr im langfristigen Durchschnitt von 17,5. Also das heißt, die 493 Werte unter den sogenannten Mag 7 sind durchaus günstig bewertet. Also es betrifft dann einzelne wenige Titel und die sind auch nicht unbedingt diejenigen, die jetzt so massiv unter der Zollthematik leiden. Eher vielleicht unter Sanktionen. Also wenn ich das Thema Nvidia anschneide, dass wir gesehen haben, dass bestimmte Chipsätze so nicht mehr ausgeführt werden. Wenn das aggressiver wird, dann betrifft das Geschäftsmodell natürlich per se etwas stärker. Also da ist die Volatilität aufgrund der Größe, aufgrund der Bewertung und möglicher politischer Aktionen dann schon gegeben.
Ja, und was man eben nicht immer nicht ganz vergessen darf bei all diesen, bis jetzt reden wir immer noch von der einseitigen Belastung, aber man vergisst natürlich, dass sowohl Europa als auch China ja auch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Das unterschlägt man in der ganzen Debatte eigentlich, die wir seit Monaten führen über dieses Trump-Thema, kommt immer noch auf die Einseitigkeit, wie gefährlich das für uns ist, aber man vergisst bei der ganzen Nummer immer, dass wir alle auch darauf reagieren können und auch alle reagieren müssen, sowohl die Europäische Union als auch natürlich China sowieso. So, weil sie natürlich als großer Gegenspieler auch nicht ihr Gesicht verlieren wollen. Das darf man immer nicht ignorieren. Ne?
Nein, ich denke mal, das ist ein interessanter Aspekt, weil eigentlich wissen wir, ein Zollkrieg kann keiner gewinnen. Nee. Und das, was du eben schon so angedeutet hast, mal schauen, was wirklich umgesetzt wird. Es ist vielleicht gar nicht unbedingt die Idee, letztendlich Zölle erheben zu wollen, um damit irgendetwas zu schützen oder wie auch immer, sondern eher tatsächlich politische Gegenleistungen zu bekommen und die andere Partei an den Verhandlungstisch zu bekommen. Ich glaube, das haben wir eigentlich auch bei Donald Trump 1.0 gesehen. Er hat immer die Achillesfersen der einzelnen Länder angesprochen, um ein ganz anderes Thema zu verhandeln. Und deshalb wird das jetzt eben auch diese Volatilität bleiben. Was von dem, was er angekündigt hat, setzt er denn wirklich um? Ich meine, klar, er ist ein bisschen auch dem amerikanischen Wählervolk verpflichtet mit den Ankündigungen, ein Stückchen, was wir da machen müssen. Und die Ankündigungen gehen in die richtige Richtung. Aber ich denke mal, so richtig werden wir den Pfad erst über das Jahr 2025 sehen und dann auch das Gefühl dafür bekommen, wie weit wird es die Wirtschaft tatsächlich belasten.
Mhm. Heißt, zu den Aktienmärkten nochmal zurückzukommen, bisschen mehr Volatilität drin, aber wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass die Luft raus ist, schon völlig.
Nein, im Gegenteil. Also das, was ich anfangs sagte, die Wirtschaftsdaten sind gut. Das heißt, der Jahresstart Richtung 2025 gerade, was die US-Konjunktur betrifft, ist eine robuste Stabilität, die wir haben. Wir haben Gewinnwachstum, was wir erwarten für 2025 im zweistelligen Bereich. Das heißt, der Start ins Jahr sollte eigentlich einigermaßen gut sein. Klar, das Thema Bewertung ist etwas, was uns nicht viel Raum nach oben lässt. Die Gewinne müssen auch erstmal in diese Richtung wachsen, dass wir auch das Kurspotenzial ausschöpfen können. Mit diesen wirtschaftspolitischen Entscheidungen und dann auch sogar noch der Erkenntnis, okay, das hat seinen Niederschlag. Also wir sehen es irgendwo. Ne? Lohninflation wäre so ein Indiz, wo wir dann sagen können, okay, das ist etwas, was die Wirtschaft belasten wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch positive Themen. Deregulierung ist eins, die Steuerkomponente ist eins. Also das ist auch so ein, ich will mal sagen, so ein Wettrennen, welche Maßnahme ergreift er zuerst und wie wirkt es sich dann tatsächlich aus? Und in welchem Ausmaß ergreift er sie? Diese Unsicherheit haben wir und die wird mit 2025 mit dem Verlauf stärker werden. Aber das erste Quartal mache ich mir zunächst mal keine großen Gedanken.
Muss man denn, du hast natürlich da, wir reden da seit Monaten drüber, um die große Schere bei der Bewertung Mag 7 zum Rest im S&P, von allem, was drunter kommt, brauchen wir noch mal gar nicht reden, das ist immer noch mal eine ganz andere Welt. Muss man so langsam aber sicher mal auch sein Portfolio erweitern. Das heißt nicht, man muss alle Mac 7 rausschmeißen, das wäre irgendwie auch albern. Aber wird das ein Thema, dass man mal andere Spielarten probiert?
Mit Sicherheit gibt es in anderen Bereichen gute Ideen, ne? Aber dieses Thema Mac 7 oder nennen wir es AI, ja. Es ist ja da, ein Phänomen, was da ist. Und da jetzt, im Prinzip drauf zu gehen und zu sagen, ich will unbedingt da gewinnen, das ist die falsche Ecke. Ne? Sowohl, ob ich jetzt ein Übergewicht auf diese Titel habe, auch ein Untergewicht. Das muss man ein bisschen pragmatischer sehen. Ich glaube, wenn man wirklich eine Outperformance zu so einem Index wie dem S&P 500, dann hat man in den 493 Titeln sehr viel mehr Spielräume und Möglichkeiten, als ausgerechnet bei diesen 7 Titeln, die nun mal ein hohes Gewicht im Index haben und dementsprechend ja den Index auch ein Stück bewegen. Also da würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, ich setze da jetzt drauf, weil dieser Trend kann schon noch ein Stückchen weiterlaufen. Und das gibt ja Beispiele, Nvidia ist genannt, wo man sagen muss, okay, wir wissen nicht, wann das aufhört. Auf der anderen Seite kann man immer sagen, das, was da momentan an Geld investiert wird, wird sich erst langfristig auszahlen. Und das wird ja dementsprechend auch die Gewinne betreffen. Ich glaube, wenn ich mir jetzt die Mac 7 anschaue, im zweiten Quartal war das Gewinnwachstum zum Vorjahr ungefähr 50%. Im dritten war es noch 26%. Und die zumindest die Wachstumsraten kommen runter, normalisieren sich, weil man auf einem wahnsinnig hohen Niveau ist. Das ist ein Basiseffekt in erster Linie mal. Und die müssen die Unternehmen auch erstmal schlagen.
Genau, aber auch über diese Grafiken reden wir ja schon seit Monaten. Wenn man die quartalsweise, das zumindest die Gewinnwachstumsrate nimmt, von den, in dem Fall mal Mac 7 oder auch den Top 10, das ist tatsächlich nicht so viel Unterschied. Und dem Rest vom S&P, dann sieht man, nächstes Jahr laufen die Wachstumsraten so peu à peu zusammen. Und genau, wir sind annähernd auf einem plus minus 2-3 Prozentpunkte auf demselben Niveau. Mhm. Ne? Mhm. So. Und da ist halt die Frage, hat da nicht der Rest von diesen 493 oder 490 nicht ein ganz grundsätzliches Potenzial, zumindest die Schere ein wenig zulaufen zu lassen? Das heißt nicht, dass deswegen Nvidia übermorgen fällt und Microsoft sich halbiert, sondern dass der Rest vielleicht ein wenig mehr Dynamik bekommt, weil alle sagen, naja, lass vielleicht mal das Übergewicht rausnehmen und mal auf die Nachzügler hoffen.
Genau, das ist genau das, was wir auch sagen. Also in den 493 Werten kannst du durch Übergewichten, Untergewichten sehr viel interessante Aspekte finden, die sich dann eher auszahlen, wenn du das andere neutral hältst.
Ja. Also mal eher auf Equal-Weight und solche Sachen schauen.
Ja, genau, richtig.
Und ist so, auch das ist was die letzten Monate immer mal wieder so angediskutiert wird, klar, weil wir eben eine langlaufende, immer gleiche Hoss hatten. So Dinge wie Value, erleben wir da ein kleines Revival potenziell?
Ja, tatsächlich sagen wir, wenn ich mir jetzt verschiedene Stile angucke, dann würden wir Richtung Value, Richtung Quality, aber vor allen Dingen auch Richtung Small Caps investieren. Die Small Caps wären die Unternehmen in Amerika, die gerade von diesen Zöllen auch profitieren, weil sie ein Stück weit von den Zöllen geschützt werden, letztendlich in der heimischen Industrie. Value ist jetzt nicht fair, wenn man das mit dem Mac 7 vergleicht so, ne? Oder als Gegenpol sieht. Das ist also nicht Value gegen Growth, so in dem Sinne, so kann man das nicht sagen, sondern es gibt jede Menge Growth-Titel, die auch ein anderes Profil haben. Aber ja, diese 493 Titel, da ist eher Aufholpotenzial auch aufgrund der Bewertung oder zumindest, dass man dieses Gap ein Stückchen schließt. So drücken wir das letztendlich auch aus.
Mhm. Aber weil du jetzt die Small Caps schon ansprichst, das geht ja dann schon Richtung Russell 2000. Das wäre ja eher ein, in Anführungszeichen, kurzfristiger, ich will es jetzt nicht Trump-Trade nennen, aber auf das, was, wenn er es denn so macht wie angekündigt, sprich er fährt die Zollschranken hoch, das ist ja was den doch relativ angeschlagenen, in der Marktbreite angeschlagenen Nebenwerten natürlich in erster Instanz erstmal helfen würden.
Ja, auch die Thematik, dass die auslaufende Steuerreform, die ja Mitte 25 auslaufen würde, dass sie verlängern will, wird und möglicherweise die Steuern noch ein Stückchen weiter runter, das hilft diesen Unternehmen natürlich. Und gerade wenn diese Unternehmen nicht so profitabel sind, ist ein kleiner Unterschied sehr viel mehr als bei anderen Unternehmen. Also insofern, ja, das sieht man auch, der Trade.
Ja.
Tatsächlich muss man sagen, wir werden sehen, ob das erstens kommen die Zölle, zweitens hilft es den Unternehmen denn wirklich am Ende? Also man muss sich schon überlegen, ob das so funktioniert und wo ist die Konkurrenz? Ist die denn im Ausland oder produziert sie sogar im Inland? Dann ist der Effekt natürlich niedriger, deutlich niedriger. Also insofern immer schauen, wie die Wettbewerbssituation im eigenen Land ist, wenn ich über Zölle rede.
Genau, weil das ist ja, das muss man, haben wir ja auch die, keine Ahnung, vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr schon darüber gesprochen, immer wieder, warum denn dieser, jetzt kommen dann irgendwann mal die Russell 2000 Werte, nicht funktioniert hat, mit Ausnahme dieser ganz kurzen Phase ab, was war das, Anfang Juli, glaube ich, bis zu diesem August, kurzen Korrektur, ansonsten hat es ja nicht funktioniert. Was, das konnte man recht gut argumentieren, weil, sagen wir mal, das Niveau im Index quasi, also rekordhohe Anzahl an Unternehmen, die rote Zahlen schreiben und so weiter. Ja. Also es gab Gründe, warum Small Caps eben nicht ihrer üblichen Bestimmung nachkommen in so einer Hoss und irgendwann mal das Tempo übernehmen, weil sie eben nicht mitwachsen. Ja. Das ist natürlich, aber ändert sich durch das Spiel, wenn natürlich eine Wirtschaftspolitik Maßnahmen ergreift, die ausgerechnet denen hilft, die vielleicht international nicht wettbewerbsfähig wären oder es offensichtlich in der Breite zumindest auch nicht sind. Sonst wären sie ja profitabel.
Ja, die Bewertung ist eigentlich auch wenn man mal vergleicht. War
nicht mal wirklich günstig, ja?
Nee, günstig nicht. Sie ist im Durchschnitt, würde ich mal behaupten, aber das ist sie in Europa auch. Das ist in den vielen Emerging Markets auch. Wir sind also bei einem Wirtschaftswachstum, was jetzt nicht überbordend ist, wo wir keine zulaufende Dynamik haben. Wir wachsen nicht stärker in 25 als in 24. Also da ist jetzt kein Impuls. Und danach müssen wir, glaube ich, die 493-Werte beachten. Also wenn wir etwas tun, was gerade diesen Unternehmen hilft, wirtschaftspolitisch, dann ist das auch etwas, was sich da niederschlagen sollte, ja.
Mhm. Gilt das für die europäischen Aktien auch?
Ja, das ist ja das Thema, wie gesagt, ich sagte gerade, die Bewertung ist im Durchschnitt. Ja. Strukturell haben wir massive Verwerfungen in Europa speziell. Wir merken es in Deutschland, glaube ich, am besten. Unser exportorientiertes Wirtschaftsmodell ist zumindest mal in Frage gestellt. Die Energiepreise sind extrem teuer und wenn man das Potenzialwachstum anguckt, dann sind wir bei 0,5% bis 2030. Wenn man 2019 mit jetzt 2024, Mitte des Jahres vergleicht, ist die amerikanische Industrie oder amerikanische Wirtschaft um 6,7% gewachsen, Europa um 0,9. Das beschreibt, glaube ich, relativ deutlich, welche Probleme wir haben. Wir sind irgendwo auf einer Flat-Wachstumspfad.
Ja. Deutschland ist gerade so am Corona-Niveau knapp drunter. Ne?
So ist es, genau. Aber auch andere Länder. Spanien hat tatsächlich wirklich die Kurve bekommen. Mhm. Italien eine Zwischenkonjunktur, würde ich mal gehabt, so eine Hochkonjunktur. Ja. Jetzt kommt das zurück auf das, was ich sagte, 0,8% Wachstum. Für Italien ist es auch nichts. Also wir haben andere Probleme. Und die hohen Energiepreise sind sicherlich auch ein Thema, aber uns fehlen auch Impulse. Und ja. Uns fehlt eine Geschlossenheit in der politischen Entscheidung. Sowohl in dem einzelnen Land, aber auch in der Europäischen Union.
Also brauchen wir eigentlich auch mal einer, der ein paar frische und auch andere Ideen politisch daherbringt.
Ich glaube, wir bräuchten einen Schulterschluss. Ich glaube, der große Unterschied ist immer, dass wir in einem Land wie Amerika haben wir im Prinzip einen Präsidenten oder eine Regierung, die an einem Strang zieht. Wir haben 27 Nationen. Wir haben in einzelnen Teilen der Politik eine Einstimmigkeit, die es braucht. Vielleicht wäre es schon mal gut, wenn man irgendwo Richtung sagen wir, 2/3-Mehrheiten kommen würde. Dann wäre man gezwungen, durchaus Kompromisse zu finden. So habe ich manchmal das Gefühl, wir konzentrieren uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, denn auf irgendwo einen Kompromiss, der wahrscheinlich eher etwas mehr Risiko und eher etwas mehr Wachstum mit sich bringen könnte.
Mhm. Was erwartet ihr von China?
China sind wir neutral, was das Bazooka betrifft. Nein, glauben wir nicht. Tatsächlich, wenn man sich die Verschuldungen mal anschaut, in Amerika, du hattest das vorhin angesprochen, zurückführen, das glaube ich nicht. Wir reden von 35 Billionen US-Dollar Verschuldung in Amerika und in 2034 von 50 Billionen. Also wir wachsen in der Verschuldung um knapp 50%. Das kann mit Donald Trump, mit den Maßnahmen, die er jetzt angekündigt hat,
nicht weniger
sogar noch stärker laufen. Aber wer schneller wächst in seiner Verschuldung, ist China.
Mhm.
Mit diesen Maßnahmen jetzt zumindest kurzfristig, ich weiß jetzt nicht die Zahl bis 2034, aber das Wachstum der Verschuldung in China wächst massiv. Trotzdem geht das Wirtschaftswachstum zurück. Also wir rechnen mit Wirtschaftsraten in den nächsten, also Wachstumsraten in den nächsten beiden Jahren von unter 4%. Das ist auch in Ordnung für eine Volkswirtschaft wie China, die im Prinzip ja nicht mehr ein klassisches Schwellenland sind, sondern tatsächlich die zweitgrößte Wirtschaftsmacht schlechthin.
Aber es ist deutlich hinter dem, was auch die jetzige Regierung sich vorgenommen hat in den 5-Jahresplänen, nämlich sie wollen 5% haben.
Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass man jetzt, man ist stark gewachsen, schnell gewachsen und zahlt ein bisschen jetzt den Preis, gerade in einzelnen Sektoren. Die Maßnahmen, die man ergreift, ist nicht zur Stimulierung, sondern eher zur Konsolidierung gedacht. Ja. Das heißt, wenn man versucht, in einzelnen Sektoren den Druck rauszunehmen und auch die Unruhe in der Bevölkerung ein Stückchen weit einzufangen. Ja. Also insofern, Verschuldung steigt, Spielraum ist nicht so massiv. Und die Idee, dass jede Wirtschaftsstimulierung tatsächlich unserem Export hilft, die ist, glaube ich, nicht ganz richtig, sondern die dient in erster Linie mal der, genau, denn das dient in erster Linie mal der Binnenwirtschaft und zur Konsolidierung und, was ich sagte, China ist ein Wettbewerber für uns geworden, das dreht sich auch nicht zurück.
Hm. So, also braucht man da auch nicht mehr extrem viel drauf hoffen?
Nein, und wir sagen auch für China, wir sind neutral, die Bewertung ist günstig, die Bewertung ist günstig aufgrund des Handelskrieges mit den USA. Und tatsächlich, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Donald Trump sagt, 60% Zölle für China. Also das wäre auch unter einer Kamala Harris oder beziehungsweise war auch unter Joe Biden so. China ist im Prinzip der erklärende Gegner, was Wirtschaftspolitik betrifft. Also da wird sicherlich sich einiges konzentrieren. Und wenn ich vorhin sagte, wir haben wirtschaftspolitische Unsicherheit, dann ist die in China x-mal höher. Insofern bleiben wir da neutral. Es hat aber auch damit zu tun, dass China eben binnenwirtschaftlich Probleme hat, die sie erstmal konsolidieren müssen. Also wenn ich mal in unseren Ausblick reinschaue, dann reden wir in China nicht von so anders im Vergleich zu mal Europa, da glauben wir sind durch die Talsohle durch. In China reden wir oder haben wir so einen Satz, dass der Rückgang des Wirtschaftswachstums schwächt sich ab. Ja, also insofern, das ist die Talsohle. Wir sind noch nicht bei der Talsohle. Also insofern, da sehe ich jetzt nicht unbedingt den Aspekt. Wer interessanter ist in dem Zusammenhang, viele Unternehmen aus dem Ausland versuchen so ein bisschen dieses Risiko der Handelsblockade USA gegen China zu vermeiden und gehen in den Speckgürtel.
Ja.
Südkorea ist interessant, Indonesien ist interessant, Vietnam wäre interessant. Also da siedeln sich jetzt mehr Unternehmen an, die so ein bisschen dieses Risiko vermeiden wollen.
Die davon natürlich jetzt profitieren
können. Und genau. Auf einem niedrigeren Niveau auch sind und dementsprechend ja.
Genau, und das Gegenstück, das dieses Jahr, da haben wir letzte Woche sehr fleißig, deswegen grinst du schon, lange drüber diskutiert, auch quasi noch privat hinterher ewig, aus der Erfahrung unseres Berufslebens, ist natürlich der immer wiederkehrende große Freund Indien, der natürlich immer als das neue China dargestellt wird und natürlich erst recht, nachdem der Aktienmarkt dort einen fetten Boom erlebt hat. Ist das noch ein spannendes Investmentthema?
Ich glaube, dass Indien sicherlich ein spannendes Investmentthema ist. Die Frage ist, was für einen Zeithorizont hat man und was erwartet man? Ich meine, dieses einfache Argument, Indien hat jetzt vom Bevölkerungswachstum China überholt. Das heißt, wir haben das gleiche Thema, dass es wahnsinnig viele Konsumenten gibt, die jetzt in Indien im Prinzip das Wirtschaftswachstum anfeuern können.
In der eine Cola trinkt.
So ist es, genau. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht übersehen, China ist ein sehr strukturiertes Land, auch aufgrund der einen Partei, die das ganze Land steuert. In Indien sind wir da wahrscheinlich ein paar Jahrzehnte hinterher, weil wir dieses Land überhaupt nicht, sagen wir mit einer Linie konsolidieren, steuern können, sondern da entwickelt sich vieles auch in demokratischer Weise, aber eben nicht immer in eine Richtung. Also diese Bündelung der Wirtschaftsmacht der mehr als 1,4 Milliarden Konsumenten, das haben wir nicht. Das wird sich zeigen müssen, auch über die Zeit, ob es ihnen je gelingt, oder ich philosophiere einfach mal, ob es auch eine Kreativität in dem Volk mit sich bringt, die dann einen Wirtschaftsboom auslöst. Aber das haben wir nicht. Das ist sicherlich interessant, ohne Frage, aber mit einem langen Horizont.
Genau. Und ansonsten ist es im Moment dann doch einfach auch recht teuer.
Es ist teuer bewertet und es bietet keine Erwartung eines schnellen Erfolges.
Ja, und um alle quasi da draußen abzuholen, was ich gerade vorhin erzählte, ist, dass wir festgestellt haben, wir beide so Pi mal Daumen in diesem wunderbaren Geschäft Börse sind, auf verschiedenen natürlich Ebenen. dass wir seit Mitte der 90er beide unterwegs sind und Indien tatsächlich schon sehr häufig das nächste große Ding war und das dann eben ausblieb. Das ist so ein bisschen ein Running Gag, wie ich weiß nicht,
3D-Ruck. Es ist auch losgelöst innerhalb der asiatischen Welt. Ne? Das ist eigentlich auch komplett anderes. Ja. Also China ist das Indien ist das bevölkerungsreichste Land. Das ist im Prinzip der Pluspunkt. Ja. Die Frage ist, ob sie diese Kraft wirklich entfalten können.
Und dann ist noch quasi ein Land, das natürlich seit einem Jahr auch wahnsinnig viel diskutiert wird, das ist natürlich Japan. Mhm. Mit allen Aufs und Abs. Endlich haben wir dieses Jahr, relativ früh im Jahr, das alte All-Time-High von 89 erlebt. Und dann gab es natürlich auch die ersten großen Verwerfungen mit den Carry Trades und so weiter und so fort. Ist Japan noch wirklich interessant, Stand heute, zum Investieren?
Ja, Japan ist tatsächlich ein Phänomen. Ne? Du sagtest gerade, wir sind seit Mitte der 90er dabei. Das alte High stammt aus 1989. Genau. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit diesem Geschäft, da haben viele immer gesagt, okay, jetzt ist Japan ja lange gefallen, jetzt hat es lange gedauert. Ne? Tatsächlich aber, wenn wir jetzt mal drauf schauen, Fundamentaldaten verbessern sich innerhalb der Binnenkonjunktur in Japan. Ja, das stimmt. Wir haben eine Inflation, die ist in Japan höher als in Amerika und in Europa. Wenn ich mir das Jahr 2025 angucke, reden wir über 2,6%. Anders auch in Japan, und das war ja 2024 das Thema. Der Aktienmarkt hat sich gut entwickelt, der Yen aber überhaupt nicht. Also für einen Euro-Anleger oder auch für einen Dollar-Anleger hat sich dieses Wachstum an den Aktienmärkten so nicht ausgezahlt. Das ist etwas, was wir etwas anders erwarten für 2025. Die Zentralbanken sollten 1 bis 2 Mal die Zinsen erhöhen. Ja. Also anders als die Fed und die EZB. Das dürfte dann auch den US-Dollar etwas nach unten drücken, den Yen stärken. Das heißt, wir erwarten hier einen Rückgang im Dollar-Yen von 155 auf 140. Das sind so, na sagen wir mal, bummelig 10%, die der Yen auch dabei profitieren könnte. Also insofern haben wir hier aus zwei Ecken durchaus Interesse für einen Euro-Anleger oder auch einen Dollar-Anleger in Japan zu investieren, ja.
Also man muss es, darf es weiter auf dem Zettel.
Auf jeden Fall, jetzt. Wir sind mal positiv, auch wenn ich, wie gesagt, in den 30 Jahren viel gesehen habe, was ich dann nie...
Nein, das hat sehr lange gedauert. Genau. Also mit den Zusatzargumenten, die wir das ganze Jahr schon gehört haben, quasi Auflösung der Japan-AG, also das ganze Corporate Governance-Thema, das noch dahinter steht. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten 12 Monate, ich weiß nicht, sehr oft durchgekaut mit ganz vielen Leuten. Brauchen wir nicht nochmal extra wiederholen. Ja, es ist nicht immer für jeden so ein großes Thema, vor allem bei Privatanlegern, aber wir haben im Vorgespräch auch schon gesprochen, nächstes Jahr natürlich das Rententhema trotzdem ansprechen, denn da zeigen sich doch so ein paar Veränderungen, Verwerfungen in Anführungszeichen, die der Aktienmarkt so ja noch gar nicht spielt und der vorsichtige und umsichtige Anleiheinvestor, den sollte man schon nicht ignorieren. Es gibt schon Gründe, warum.
Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, wir haben jetzt inzwischen wieder ein Zinsniveau erreicht, was uns auch zumindest pro Jahr einen gewissen Zinsertrag generiert. Ja. Das allein ist schon interessant. Dann ist auf der anderen Seite das Verhältnis Aktien zu Renten, wenn ich mal die 10 Jahre 2010 bis 2020 anschaue, wo wir praktisch Richtung Nullzinsphase gekommen sind, da waren Aktien sehr viel interessanter, was allein dieses Thema betraf. Dann haben wir auf der Aktienseite, wenn ich jetzt langfristige Schätzungen mir anschaue, das Performance-Niveau, was immer so bei 8% pro Jahr gelegen hatte, schätzen wir jetzt auf die nächsten 10 Jahre nur bei 6,5%. Wenn ich mir dann den Zinssatz dagegen anschaue, dann ist es durchaus erstmal attraktiv, auch in Zinsen zu investieren. Hinzu kommt, dass wir eigentlich eher damit rechnen, dass die Zinsen runterkommen. Und ein weiteres Thema: die letzten 2 Jahre haben wir jetzt eine inverse Zinsstruktur gehabt. Das heißt, der Geldmarktzins war der höchste Zins und dann haben wir eigentlich eher flachere 2-Jährige, 3-Jährige und hinten am 10-Jährigen stieg das zwar ein Stückchen weit an, aber eben auch nicht höher als der Geldmarkt. Diese Situation verändert sich auch gerade mit den Inflationserwartungen jetzt in den USA. Das heißt, der 10-jährige Zinssatz wird, nachdem wir diese Zinssenkung seitens der Fed bekommen, tatsächlich auch wieder der höchste Zinssatz sein. Und auch gerade das ganz kurze Ende sollte sich jetzt auch noch ein Stückchen weit drehen. Das hat die Folge, dass ich innerhalb eines Jahres sowohl diesen Zins verdiene, also auf der einen Seite, aber auch einen sogenannten Rolldown-Effekt habe. Auch das hilft mir. Also insofern, Renten sind ein Thema. Und wenn ich jetzt den Anfang nochmal unserer Diskussion mit dazu nehme, dass wir, na sagen wir mal, bestenfalls hoch einstellig irgendwo in Amerika wachsen können, was die Aktienmärkte betrifft, dann ist das interessant und auch eine Beimischung wert, ja.
Und du hast es eben auch gerade erklärt, aber nochmal zur Verdeutlichung für alle mit dem Thema Rollout, natürlich quasi länger werdend in der Laufzeit.
So ist es, genau. Lange Zeit war es mit diesem kurzen Geldmarktsatz, genau, was ja am interessantesten am Geldmarkt zu sein oder zumindest sehr, sehr kurz. Ja. Selbst wenn ich irgendwo im zweijährigen Bereich, dann verliere ich praktisch Geld, wenn ich innerhalb eines Jahres dann nur noch bei ein Jahre war. Also insofern, dafür habe ich eher was verloren. Mit einer steileren, mit einer vermeintlich normalen Zinsstrukturkurve, gewinne ich dann tendenziell ja was.
Ich nehme an, weil die Lage anders ist, das wird so nicht für Europa gelten, auf der Rentenseite.
Naja, Europa ist einigermaßen flat. Da wird sich auch nicht viel verändern. Also wir sind jetzt im 10-jährigen Bereich bei rund 2,30. Wir erwarten Zinssenkung in den Bereich 2,25 wie bei Amundi. Der Markt ist momentan tendenziell eher bei 1,75. Dann hätten wir sogar eine etwas steilere Zinsstrukturkurve. Aber der Punkt ist ja der, wenn wir eine Inflation von 2% haben, so viel wird da jetzt nicht passieren, dass wir irgendwo eine massiv steile Zinsstruktur haben. Eine Normalisierung ist ja schon mal was. Ja. Dadurch wird es ja wieder interessanter überhaupt.
In 10 Jahre Nullzinsphase, genau.
So ist es.
Ja. Aber es holt einen natürlich, sagen wir mal, nicht so leicht hinterm Ofen vor, zumindest beim klassischen Privatanleger.
Nee, und das Thema ist aber auf der anderen Seite auch, wir haben jetzt 7 Billionen, glaube ich, die im Geldmarkt investiert sind. Ja. Also da schlummern schon eine ganze Menge Gelder, die auch irgendwo in andere Bereiche investiert werden können, was dann durchaus auch eine Bewegung nach sich ziehen kann.
Ja. Ich denke nur an das ganze Geld von Warren Buffett, das
was T-Bills er jetzt geschaffen im Moment, hat, ja, genau.
Größte Einzelinvestor, der T-Bills hält.
Da bin ich auch sehr gespannt. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja selten, dass ein so großer Investor in so, also so einseitig seine Strategie in kurzer Zeit verändert. Ja. Also was als nächstes kommt, wird mich tatsächlich auch interessieren.
Ja, es ist natürlich eine interessante Frage, ob er quasi für die nächste Generation einen Haufen Cash lässt oder ob ihn tatsächlich sagt, ist halt, das meiste ist einfach nicht attraktiv bewertet aus meiner Welt und Wahrnehmung.
Ja, das wird dem eigentlich widersprechen, was ich anfangs gesagt habe, dass diese 493 Werte eben so hoch nicht bewertet sind.
Ja.
Also ich bin schon neugierig, was da kommt.
Ja. Naja gut, also Buffett muss nicht mit allem recht haben.
Nein, natürlich nicht.
Aber es kann natürlich gut sein, sein Track Record war ganz okay, so möchte man es formulieren, über die Jahrzehnte. Ja. Ein ganz großes Thema natürlich, wo wir jetzt gerade bei den Renten waren, wir sehen die Spreads zum Beispiel, wenn man jetzt mal Europa oder Deutschland nimmt, zu den USA, ist recht üppig geworden. Mhm. Was natürlich auch durchaus Auswirkungen auf den Dollar haben könnte.
Mhm.
Und das ist ja auch was man immer auch gerne vergisst hier in Europa, dass man einen Blick auf den Dollar werfen sollte, gerade wenn man sehr viel seines Depots in den USA investiert.
Ja gut, das Thema, was sich jetzt auch gerade mit Donald Trump oder auch im Oktober gezeigt hat, wenn wir denn anerkennen müssen, dass die Inflation in Amerika höher ist, die Notenbanken die Zinsen nicht so stark senken können, dann geht die Schere noch weiter auseinander. Das ist natürlich zunächst mal pro US-Dollar. Wenn man eine fundamentale Bewertung sich anschaut, dann ist der Dollar tendenziell wahrscheinlich zu hoch bewertet.
Ja.
1,04, wo wir momentan sind, ja, das kann tatsächlich noch eine Zeit lang so in die Richtung gehen, dass wir auf diesem Niveau bleiben oder sogar noch ein bisschen fester werden. Aber eigentlich müssten wir eher in die Richtung 1,16, was unsere Erwartung ist, zum Jahresende 2025. Gut, da wird sich jetzt zeigen müssen, wie weit diese Rechnung aufgeht, dass die Amerikaner tatsächlich Investitionen ins Land ziehen können und damit ihre Wirtschaft in Schwung bringen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Dollar zu hoch bewertet und dann müsste es auch runterkommen. Hat aber auch damit zu tun, ob die Europäer tatsächlich aus der Talsohle rauskommen.
Genau, es ist ja nicht nur eine Einseitigkeit, sondern bedingt eben beide Seiten. Ne?
Genau, weil in dem Euro-Dollar-Satz, den wir jetzt haben, stecken praktisch die 6 Zinssenkungen, die wir seitens der EZB erwarten, und nur die 3 in Amerika drin. Das kann sich aber deutlich verschieben dann.
Ja. Bisschen über Sektorale müssen wir natürlich auf jeden Fall schon noch sprechen. Was sind, natürlich haben wir jetzt, wir sehen die Stile, Value ist ein Thema und Quality natürlich ein Thema und generell Equiweight, also gleichgewichtete Spiele. Was sind so die Sektoren, die man im Moment im Auge haben müsste? Es ist klassisch Infrastruktur, Energie, also so Trump-nahe Geschichten.
Also ein Thema haben wir gerade eben angesprochen mit der steileren Zinsstrukturkurve, ist auch für Finanzunternehmen interessant. Ganz einfach, du bekommst eine sogenannte Fristentransformation. Normalerweise zahlst du deinem Sparanleger einen bestimmten Zinssatz und das Geld, was du bekommst, kannst du zu höheren Zinsen am langen Ende für eine Hausfinanzierung irgendwo rausgeben. Das war jetzt in den letzten Jahren mal nicht so. Und das heißt, das dreht sich jetzt mit einer steileren Zinsstrukturkurve, hast du wieder einen Zinseffekt, den du verdienen kannst. Also für Finanzunternehmen interessant. Dann hast du natürlich in Amerika das Thema Öl. Du solltest auch ein Stückchen weit Richtung Rüstungsaktien gucken, wenn wir dann unter Donald Trump eben diese 2% fürs NATO, für den NATO-Beitritt oder für mehr Mitgliedschaft bezahlen müssen, dann kommt das der Rüstungsindustrie zugute. Und ansonsten sind es eher die defensiven Sektoren. Telekommunikationsdienstleister würden wir befürworten, auch Versorger, da ist das Thema Öl wieder interessant. Mhm. Also insofern eher solche Sektoren so sollten davon profitieren.
Gibt es noch so ein heißes Ding, was keiner auf dem Zettel hat? Was man mal.
Im Moment muss man eher das Gegenteil annehmen. Ne? Ich glaube, jeder ist so ein bisschen en vogue für amerikanische Aktien. Ja. Klar, du hast ein Weltwirtschaftswachstum mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Amerika ist so ein bisschen der einzige.
Zieht so alleine seine Kreise.
Genau. Und dann hast du noch das Thema, meinetwegen dahinterliegend AI-Investitionen in eine Technologie, die durchaus beherrschend werden kann für die Zukunft, wo auch die Amerikaner das meiste dominieren. Also insofern guckt da jeder momentan hin. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, dass es gerade interessant. Auch Asien ist es nicht, muss man klar sagen. So Asien pauschal, ist neutral, ja. Genau, aber zu stark auch abhängig von, sagen wir mal, den Trends in den entwickelten Ländern. Also nein, also wüsste ich jetzt momentan tatsächlich nicht, aber ich bin sicher, dass sich das übers Jahr ergeben wird, auch was Donald Trump macht.
Das denke ich auch, dass wir da ein paar sehr spannende Ansätze bekommen, spätestens irgendwann mal so Richtung Jahresmitte hin.
Genau.
So gegen Ende des Frühjahrs, je nachdem.
Ende des Frühjahrs ist ein guter Zeitpunkt.
Ja, genau. Thomas, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne, Peter.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet natürlich wieder einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn im Moment so aufs neue Jahr blickt, auch investitionsseitig. Was sind so eure Thesen fürs nächste Jahr? Würde mich interessieren. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Dir, wie immer, vielen Dank für den Besuch. Und wir sehen uns alsbald wieder. Servus.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum Card erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum Card und sammle wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.